Ja, liebe Geschwister, ich könnte jetzt leicht damit kokettieren, dass ich nur der Ersatzspieler bin für meinen Sohn, aber ich habe ihn selbst angesteckt, ich hatte selbst eine Erkältung, von daher muss ich jetzt die Suppe auslöffeln, die ich ihm eingebrockt habe. Ich habe aber bei der Predigtvorbereitung noch an eine andere Krankheit in meiner Familie gedacht, und zwar vor etwa 20 Jahren war meine Tochter krank. Da wurde ich bei dieser Geschichte daran erinnert. Sie war etwa 3,5 Jahre, hat nachts schwer gehustet, mehrere Nächte, konnte nicht durchschlafen. Und ja, wie das so ist, man geht dann zum Kinderarzt. Und wir hatten da einen Kinderarzt, der auch noch ein Pneumologe war, also eigentlich ein Experte auf diesem Gebiet. Und klagten neben unser Leid. Und er sagte, Sie wollen ja nur, dass ich Ihnen etwas verschreibe, damit Sie durchschlafen können. Das sind so manchmal Gelegenheiten. Hugo, du sprachst gerade von der christlichen Geduld. Die brauchte ich da auch, denn da hätte ich auch am liebsten an ihm gerüttelt. Wir sind bestimmt nicht Leute, die sehr schnell zum Arzt gehen. Und ich dachte, vielleicht wäre es gut gewesen, er hätte mal einen Grundkurs in Seelsorge oder Psychologie gemacht. Aber alles gut. Wir haben auf jeden Fall nicht das bekommen, was wir wollten. Und ich sagte dann zu meiner Frau, weißt du was, wir haben einen sehr guten Hausarzt. Der verschreibt nur sehr wenig, aber der hat sehr gute Diagnosen. Wir gehen jetzt auch mit dieser kleinen Tochter nicht mehr zum Kinderarzt, sondern zum Hausarzt. Wir kommen zu dem Arzt und er sieht die nur, die Tür reinkommen. Die hat noch kein Wort gesprochen und sagt, die hat Asthma. Wir sagten, also sie hat noch nie einen Asthmaanfall gehabt. Sie hustet einfach jetzt doll und er sagt, ich verschreibe Ihnen mal was. Man weiß es nicht, dann haben Sie auf jeden Fall was. An dem Abend hat sie ihren ersten Asthmaanfall in ihrem Leben mit 3,5 Jahren. Sie war so ein Papakind, ist ganz ausgeprägt bei ihr gewesen. Wenn sie hingefallen ist und die Mama streckte die Arme aus, lief sie vorbei an der Mama, an den Papa, der dahinter war. Das war immer so. Von daher habe ich auch an dem Abend sie auf dem Schoß gehabt und ich hatte das Gefühl, sie stirbt mir auf den Armen. Ich hatte das noch nie erlebt, so einen Asthmaanfall und so ein kleines Bündel. Es war ein ganz schreckliches Erlebnis für mich und ich werde das nie vergessen. Wie dankbar waren wir, dass dieser Arzt das so im Blick hatte, ja, und dass der uns dieses Medikament gegeben hatte und dass ich dann die Tochter auch relativ schnell dadurch wieder beruhigen konnte. Es war für uns auch göttliche Fügung, auch dieser Arztbesuch. Da denke ich immer dran bei dieser Geschichte von dem Mann Jairus und seiner Tochter. Lukas 8, 41, wir haben es gehört und siehe, da kam ein Mann mit Namen Jairus, der ein Vorsteher der Synagoge war und fiel Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen, denn er hatte eine einzige Tochter von etwa 12 Jahren, die lag im Sterben. Eine bedeutende Persönlichkeit, ein Synagogenvorsteher, also so eine Art Gemeindeleiter, aber auch jemand, der große Autorität in dem ganzen Ort hatte. Vielleicht so eine Mischung aus Pastor und Bürgermeister in einer Person, könnte man sagen. Jemand mit Rang und Ansehen. Seine einzige Tochter liegt im Sterben und er bittet um schnelle Hilfe. Und Jesus will helfen. Jesus will helfen. Das ist die gute Nachricht. Und er macht sich gleich auf mit seinen Jüngern auf den Weg. Und dann lesen wir weiter. Und als er hinausging, umdrängte ihn das Volk. Und Lukas unterstreicht das, weil das später noch eine große Rolle spielen wird. Ein Gedränge und ein Geschubse und das Volk umlagert Jesus und jeder will diesen Wundermann hören und sehen und jeder möchte ihm möglichst nahe kommen. Und so kommt dieser ganze Zug nur sehr langsam voran. Dabei ist höchste Eisenbahn. Das Mädchen liegt schon im Sterben in den letzten Zügen. Es geht um Leben und Tod. Jede Minute ist kostbar. Und dann auch noch dieser dumme Zwischenfall. Es ist so, wie wenn ein Notarztwagen auf einmal irgendwo in einem Stau stecken bleibt. Vers 43. Eine Frau hatte den Blutfluss seit 12 Jahren. Die hatte alles, was sie zum Leben hatte, für die Ärzte aufgewandt und konnte von keinem geheilt werden. Sie wird von einer Krankheit gequält, die ständige Blutungen verursacht. Sicher eine unangenehme und lästige Sache. Aber man kann damit leben und sie lebte ja auch damit. Jetzt geht es um Wichtigeres. Der Notarzt war unterwegs zu diesem sterbenden Kind. Jesus hatte keine Zeit. Es geht doch um Wichtigeres, oder? Was soll's? Viele Menschen haben doch irgendwie ein Leiden. Wenn man mal nachfragt, unter jedem Dach ein Ach. So sagt man hinter den schönen Fassaden. Oft ist doch irgendjemand krank in der Familie. Diese Frau hat ihr ganzes Hab und Gut für die Ärzte verwandt. Und die hatten ihr viel versprochen, auch viel rumgedoktert, aber helfen konnte ihr keiner. Und nun leidet sie seit 12 Jahren. Moment, 12 Jahre, hatten wir diese Zahl nicht gerade schon woanders gehört? Ja, das war auch diese Tochter des Jairus, auch die war 12 Jahre alt und Lukas setzt dadurch diese beiden Personen in Beziehung. Hier 12 Jahre Krankheit, da scheint nach 12 Jahren das Leben zu Ende zu sein. Beide Personen sind gleich wichtig. Aber diese Frau darf nicht so auf Aufmerksamkeit hoffen wie dieser Vorsteher der Synagoge. Als sie sich Jesus nähern will, wagt sie sich nicht, ihm in den Weg zu stellen. Sie traut sich nur von hinten an ihn heran, ganz unscheinbar, nur in geduckter Haltung. Aber ihre Hoffnung hat sie doch auf Jesus gerichtet. Sie weiß, nur er kann noch helfen. Sie hat alles versucht, Menschen können ihr nicht mehr helfen. Und sie hat so ein Vertrauen, dass sie sich denkt, Jesus braucht ihr gar nicht die Hände aufzulegen. Wenn sie nur so einen Zipfel von ihm erwischen würde, nur den Saum seines Gewandes berühren könnte, so denkt sie, könnte Jesus ihr doch sozusagen im Vorbeigehen helfen, ohne großes Aufsehen. Und ihr Vertrauen wird belohnt. In dem Moment, wo sie sein Kleid berührt, spürt sie, dass ihre Krankheit zum Erliegen gekommen ist, dass sie geheilt geworden ist. Sie klammert sich in ihrer Not an Jesus, weil der ihre letzte Hoffnung ist. Und Jesus geht nicht einfach weiter. Er kümmert sich um jeden Einzelnen, auch um diese kranke Frau, weiß sofort, was passiert ist und wer ihn berührt hat. Und wenn er diese Frage stellt, wer hat mich berührt, erscheint das den Jüngern lächerlich, denn sie können den Weg kaum frei halten und sie versuchen da, Jesus die Bahn zu schaffen und machen ihm diesen Vorwurf, das ganze Volk drängt und schubst dich, wie kannst du da fragen, wer hat mich berührt? Aber Jesus bleibt dabei und fragt nochmal, bis diese Frau sich endlich zu erkennen gibt. Vers 47, als aber die Frau sah, dass es nicht verborgen blieb, kam sie mit Zittern und fiel vor ihm nieder und verkündete vor allem Volk, warum sie ihn angerührt hatte und wie sie sogleich gesund geworden war. Und Jesus sagte zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Und auch da fällt wieder eine Parallele auf zwischen diesen beiden Personen. Auch sie fällt Jesus zu Füßen und bringt dadurch ihre Hilfsbedürftigkeit zum Ausdruck. Dass sie alles von Jesus erwartet. Er ist der Herr, er ist der Meister, er braucht nur etwas sagen oder jemanden berühren und sie traut ihm alles zu. Sie hatte ein unbegrenztes Vertrauen in ihm. Beide Personen wenden sich in ihrer Not an Jesus. Keiner wird von beiden bevorzugt. Jesus hat für beide Zeit, Jesus nimmt sich die Zeit, weil ihm beide wertvoll sind. Beide sind Geschöpfe Gottes, beide sind Ebenbilder Gottes, unendlich wertvoll. Und da zählt nicht Rang und Stand und Einkommen und auch nicht das Geschlecht. Kann man fragen, wusste Jesus denn nicht, wer ihn berührt hat? Warum fragt er denn? Oder hat sein Gewand so eine magische Kraft gehabt, dass alle von Krankheiten geheilt werden, die es nur berührten? Ich denke wohl kaum. Sondern worum es Jesus geht, ist, ihren Glauben zu wecken. Deshalb wartet er, bis diese Frau vor allen Leuten erzählt, was sie möchte, was sie erwartet, was sie sich von Jesus erhofft. Und Jesus will sie zu diesem festen Glauben animieren. Er will sie dazu ermuntern. Und dazu muss sie dieses Hindernis überwinden, nämlich einen Glauben zu haben, der auch Jesus bekennt, der an die Öffentlichkeit tritt. Ein Glaube, der bezeugt, was er erfahren hat und bezeugt, was er erhofft hat. Und eigentlich ist erst dann dieser Frau wirklich geholfen. Erst dann ist sie wirklich geheilt. Und Jesus hilft ihr im doppelten Sinne von ihrem Leiden, sie zu befreien. Aber er verhilft ihr auch zu diesem lebendigen Glauben, der sich bekennt, der nicht mehr Angst hat vor Menschen. Und so wird aus dieser Frau, die so gekrümmt zu Jesus gekommen ist, in geduckter Haltung, jemand, der aufrecht vor Gott steht, vor Jesus steht. Und der auch als ein aufrechter Mensch wieder seinen Weg gehen kann. Das ist eine Wandlung, die diese Frau durchmacht, die noch über das hinausgeht, dass nur ihre Krankheit beendet wurde. Und während Jesus noch am Reden ist, kommt ein Bote zum Vorsteher und sagt, diese traurige Nachricht, deine Tochter ist gestorben, bemühe den Meister nicht mehr. Zu spät. Wenn Jesus eher gekommen wäre, hätte er vielleicht noch helfen können. Jetzt ist alles vergeblich. Es gibt keine Hoffnung mehr und das ist bitter. Und als Jesus das hört, antwortete er, fürchte dich nicht, glaube nur, so wird sie geheilt. Wie kann man sowas nur sagen? Wir wissen, wie diese Geschichte ausgeht. Das ist ein Happy End gibt. Aber wie muss das wohl damals in den Ohren der Menschen geklungen haben? Glaube nur. Jesus will diesen Glauben, so wie er es bei der Frau auch geschafft hat, sie zu diesem Glauben zu bewegen, zu diesem lebendigen Glauben, der in die Öffentlichkeit tritt. So will er auch hier herausfordern und ich sag mal auch etwas provozieren. Denn da steht jeder Wirklichkeit entgegen, was Jesus sagt. Glaube nur, so wird sie gesund. Seine Worte sind entweder provokant oder man kann sich nur darüber lustig machen. Oder man geht tatsächlich dieses Wagnis des Glaubens ein. Entweder nimmt Jesus diesen Mund zu voll und er ist ein großer Spinner. Oder er ist tatsächlich der Herr über Leben und Tod, der Dinge ändern kann, der so eine Krankheit beenden kann, aber der sogar dem Tod die Stirn bieten kann, gegen alle Vernunft, gegen alle Erfahrung, gegen allen Menschenverstand. Und als Jesus dann zum Haus kommt und den Trauernden sagt, weint nicht, sie ist nicht gestorben, sondern sie schläft, ist das ja auch so ein Wort, das provoziert, das herausfordert, das polarisiert. Und das geschieht hier auch. Vers 53, sie verlachten ihn, denn sie wussten, dass sie gestorben war. Aber Jesus will dieses Vertrauen. Er möchte, dass man sich auf ihn einlässt, alles von ihm erwartet, auch wo unser Verstand diese 1400 Gramm graue Masse an ihr Ende kommen. Glaube, der höher ist als alle Vernunft. Fürchte dich nicht, glaube nur, so wird sie geheilt. Er möchte, dass man sich auf dieses Wagnis einlässt. Und das ist gar nicht immer einfach. Sie verlachten ihn, denn sie wussten, dass sie gestorben war. Jairus lacht nicht. Wir wissen nicht genau, was durch seinen Kopf gegangen ist, aber er hatte ja einiges von Jesus erwartet. Er hat erwartet, dass Jesus heilen kann. Da war schon ein Grundvertrauen und er hat gesehen, was Jesus mit dieser kranken Frau gemacht hat. Und er lacht nicht. Vielleicht hat er auch von dieser Frau gelernt und ist auch so einen Schritt weiter gegangen im Glauben. Dieser Geschichte sind ja beide Vorbilder, zwei Menschen, die Gottes Wort hören, die herausgefordert werden, die ihr ganzes Vertrauen auf Jesus setzen. Zwei ganz unterschiedliche Menschen. Nochmal diese Frau, die ja auch durch ihre Unreinheit vom Gottesdienst ausgeschlossen war. Nach 3. Mose 15 war sie unrein, sie durfte nicht in den Tempel hinein. Aber sie klammert sich an Jesus, sie wirft sich an ihn, sie vertraut ihm. Und Jesus schenkt ihr Heil und Heilung. Und sie kommt in gebückter Haltung und geht als jemand mit aufrechtem Gang. Und sie wird eine Zeugin des Glaubens. Sie verkündet, wer Jesus ist. Und auf der anderen Seite eben dieser Synagogenvorsteher, der das auch lernen muss. Jesus ist Herr über Leben und Tod. Bei ihm gibt es keine Grenze. Bei ihm gibt es keine unlösbaren Fälle. Oder wie die Ärzte sagen würden, austherapiert. Das ist ja auch so ein ganz schreckliches Wort. Sicher menschlich gesehen nachvollziehbar, austherapiert. Es gibt dann keine Hoffnung mehr, keine Therapiemöglichkeit, wird man weggeschickt. Jesus gibt es keine austherapierten Fälle. Egal, was wir verbockt haben, sage ich mal, wie schlimm unsere Lage ist, wie eingefahren die Situation ist, wie schlimm es um uns steht. Auch egal, wie viel Sünde und Schuld da ist, keine austherapierten Fälle. Fürchte dich nicht, glaube nur. Und Jesus schickt dann diese ganze Trauergemeinde, diese Klageweiber hinaus. Er will auch keinen Trubel, auch keine oberflächliche Begeisterung. Und er verbietet auch den Eltern später, dass sie etwas davon erzählen. Und nur in dieser ganz kleinen Menschengruppe geschieht dann dieses Wunder. Es ist eine Auferweckung mit Verzögerung. Aber schließlich nimmt er sie bei der Hand und sprach: Kind, steh auf. Und ihr Geist kam wieder und sie stand sogleich auf. Da fragt man sich, wer ist dieser Jesus? Und wenn wir so das Lukas-Evangelium lesen, dann werden wir eben bekannt gemacht mit diesem besonderen Menschen, der weit mehr ist als ein Mensch, der sich als der Sohn Gottes erweist, der den wütenden Sturm stillt, der auch den Jüngling von Nain auferweckt, ein Kapitel vorher, der dieser Schar von Dämonen gebietet und sie fahren in die Schweine, der sogar dem Tod die Stirn bietet, weil er der Herr des Lebens ist, weil durch ihn die ganze Welt erschaffen ist, weil er der leibhaftige Sohn Gottes ist, Sohn vom Schöpfer der Welt. Und so ist es Jesus wert, dass man auf ihn hört, dass wir uns an ihn klammern, egal ob wir krank oder gesund sind und auch vielleicht krank bleiben. Er ist es wert, dass wir uns an ihm festmachen, unser Vertrauen auf ihn setzen, uns an ihn halten, weil er uns mit sich zieht, auch zu einer neuen Perspektive, zum ewigen Leben. Und wenn wir jetzt nicht geheilt werden, dann doch in der Ewigkeit, wo alles gut sein wird, wo es kein Leid, kein Tod, kein Schmerz und keine Krankheit geben wird. wo wir ihn sehen werden, wie er ist, und preisen als das Lamm Gottes, das Herr ist und Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Dieser Jesus ist es wert, dass man auf ihn hört, weil seine Worte keine leeren Versprechungen sind, keine billigen Vertröstungen. Und das macht Lukas an diesen beiden Beispielen deutlich, bei der Frau und bei dem Synagogenvorsteher. Und so sind mir zwei Dinge ganz wichtig zum Abschluss. Dass es bei Jesus kein Ansehen der Person gibt. Dass es keine Sonderbehandlungen gibt. Und das finde ich sehr tröstlich, dass er alle Menschen ernst nimmt, wer wir sind, wo wir stehen, wie wir sind, wie eingefahren die Situation ist. Er kennt uns, er liebt uns unendlich. Wir können ihm auch gar nichts vormachen. Er kennt unsere Situation ohnehin. Aber wir stehen alle vor ihm und sind auf seine Vergebung, auf seine Gnade angewiesen. Wir brauchen das für Zeit und Ewigkeit, für Leben und Tod. Seine Gnade, mit der wir leben können, die uns auch Garantie ist für die Ewigkeit, fürs ewige Leben. Zum anderen möchte Jesus auch unseren Glauben wachsen lassen. Das sehen wir auch bei diesen beiden Personen. Er möchte uns auch herausfordern, uns ermutigen zu einem Glauben, der auch bekennt, der an die Öffentlichkeit tritt. Wie bei dieser Frau, die das auch bekannt macht vor allen Menschen. Er möchte, dass wir unsere ganze Hoffnung auf ihn setzen, nicht auf andere Wunderheiler, auf andere Stimmen. Andere Menschen können nicht helfen. Und so wünsche ich uns diesen Glauben, dass wir immer wieder neu herausgefordert werden und dass wir wachsen in unserem Glauben, dass wir zunehmen an Glaube, Hoffnung und Liebe. Amen. Amen.